Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Corva.
Nicolo Negro Café.
Herzlich willkommen zur November-Ausgabe des Café Alerta, dem Magazin für linke Kultur, Politik und Musik im Freien Radio Neumünster. In dieser Sendung haben Ingo, Carlos und Clement für euch Hintergrundinformationen zur Besetzung der Anschakirche in den 1990er Jahren aufbereitet und zu einer Sendung verarbeitet. Diese Ausgabe ist also ein Geschichtsspezial unseres Magazins.
Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
Café Alerta History. Wir liefern euch wie gewohnt aktuelle Nachrichten aus Neumünster und Umgebung sowie News aus dem Social Media. Allerdings stehen sowohl der inhaltliche Part als auch die Musik diesmal im Kontext des historischen Blicks auf die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er Jahre und die Besetzung der Anschakirche in Neumünster durch Geflüchtete, die sich einer Umverteilung nach Ostdeutschland zu widersetzen versuchten. Außerdem schauen wir am Ende der Sendung, wo sich interessierte Menschen tiefergehend informieren können, insbesondere im Medium Film. Vorweg aber auch eine Triggerwarnung. In den Beiträgen und Liedern kommen teilweise auch TäterInnen zu Wort, das heißt, es gibt rassistische O-Töne, die schockierend sein können. Sie stellen in keiner Weise die Meinung der Redaktion dar, sondern dienen lediglich der Dokumentation des begangenen Unrechts und ihrer Motive. Kommen wir aber erst einmal zu den Nachrichten.
I read the news today, oh boy.
Der Rundfunk bringt Nachrichten. Gut hinhören.
Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin am Landgericht Itzehoe deutet sich eine langwierige Beweisaufnahme an. Frühere Zeugenaussagen der Angeklagten wird die Strafkammer voraussichtlich nicht verwenden dürfen. Das Gericht hatte Verteidiger Wolf Molkentin gebeten, mit seiner 96 Jahre alten Mandantin zu klären, ob sie der Verwendung der Aussagen widerspreche. Diesen Widerspruch erklären wir, sagte Molkentin jetzt am dritten Verhandlungstag Dienstag, den 9. November. Irmgard F. war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schreibkraft in der Kommandantur des Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Die Anklage wirft ihr Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vor. Sie habe von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte der SS in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet. Nach Angaben des Verteidigers war seine Mandantin bereits 1954 vor dem Prozess gegen KZ-Kommandant Paul Werner Hoppe als Zeugin gehört worden. Weitere Zeugenaussagen hatte sie 1964, 66 und 1982 gemacht. Zeugen müssen wahrheitsgemäß aussagen. Ein Beschuldigter hat dagegen das Recht zu schweigen und muss sich nicht selbst belasten. Molkentin hatte schon zum Prozessauftakt erklärt, dass seine Mandantin vorerst von diesem Recht Gebrauch machen wolle. Der historische Sachverständige Stefan Hörtler hat für ein Gutachten bereits auf ältere Zeugenaussagen der Angeklagten zurückgegriffen. Die Verteidigung wollte darum am Dienstag verhindern, dass er sich konkret zu ihrer damaligen Funktion äußert. Nebenklagevertreter Christoph Rückel beantragte zunächst, die hochbetagten Nebenkläger als Zeugen anzuhören. Darüber muss das Gericht noch entscheiden. Bereits am zweiten Verhandlungstag, 26. Oktober, hatte es einen Konflikt gegeben. Der Nebenklagevertreter Rechtsanwalt Onur Özatar wurde daran gehindert, eine Eröffnungserklärung zu verlesen. Onur Özatar vertritt drei Überlebende des KZ Stutthof bei Danzig. Hören wir nun in ein Interview hinein, das Özatar mit NMS TV geführt hat.
Also natürlich ist es nicht in meinem Interesse, jetzt hier irgendwie das Porzellan zu zerschlagen und mich mit dem Gericht zu überwerfen und als Störfaktor wahrgenommen zu werden. Das möchte ich natürlich nicht. Aber es ist auch meine Rolle und meine Aufgabe als Anwalt der Überlebenden, für ihr Recht zu streiten und ihnen Gehör zu verschaffen. Und wenn das Gericht hier wider Erwarten und gegen jegliche Lebenserfahrung hier versucht, den Opfern das Wort abzuschneiden, indem es verhindert, dass ich eine Erklärung abgeben kann, dann muss ich aufstehen und dann muss ich etwas sagen und dann muss ich mein Wort erheben. Ob ich damit erfolgreich bin, ist auf einem anderen Stern geschrieben. Ich habe nicht die Macht, das Gericht hat die Macht. Und das Gericht hat die Macht, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Ich kann nur auf rechtliche Aspekte hinweisen, auf moralische Aspekte, auf gesellschaftliche Aspekte. Und wir dürfen nicht vergessen, warum wir dieses Verfahren hier machen. Natürlich ist das eine strafrechtliche Klärung der Schuldfrage der Angeklagten. Aber gleichzeitig geht es auch um eine juristische Aufarbeitung eines Teilaspekts des Holocaust, nämlich den Mordtaten im KZ Stutthof, an denen sich die Angeklagte ja beteiligt haben soll. Und für diese juristische Aufarbeitung benötigen wir natürlich auch die Stimme der Überlebenden, die Stimme der Opfer. Ohne sie geht es nicht. Nur mit ihrer Mitwirkung wird dieses Verfahren zu dem, was es ist, nämlich einer juristischen Aufarbeitung.
Die Prozessbeteiligten stehen vor einem Zielkonflikt. Angesichts des Alters der Angeklagten und der Nebenkläger habe die Effizienz des Verfahrens eine hohe Relevanz, erklärt der Vorsitzende Richter Dominik Groß. Mit diesen Worten begründete er die Ablehnung einer Eröffnungsstellungnahme des Nebenklagevertreters. Er hatte erklärt, seine Mandantinnen wollten Zeugnis als Überlebende des Lagers ablegen. Vordringliche Aufgabe des Gerichts ist es jedoch, die Anklage zu überprüfen, also den konkreten Tatvorwurf der Beihilfe zum tausendfachen Mord. Hörtler referierte über die Struktur der weiblichen Bediensteten im KZ. Zivilangestellte Stenotypistinnen wie die Angeklagte hätten zwar keine Uniform getragen, aber der Disziplinar- und Beschwerdeordnung sowie der Gerichtsbarkeit der SS unterstanden. Selbst vor einer Heirat hätten sie eine Genehmigung beantragen müssen, wobei der Ehepartner den Vorstellungen der SS entsprechen musste. Dem damaligen Anforderungsprofil zufolge hätten Stenotypistinnen ein gewisses inhaltliches Verständnis für die bearbeiteten Schriftstücke haben müssen, erklärte der Historiker. Sie seien nach Tarif bezahlte Fachkräfte gewesen. Die Inhalte müssen zwangsläufig verstanden werden, sagte Hörtler auf Nachfrage eines Nebenklagevertreters. Er unterschied die Zivilangestellten aber klar von den SS-Helferinnen, die eine Ausbildung absolvieren mussten und nach einem Gelöbnis in die Waffen-SS aufgenommen wurden. Verteidiger Molkentin erklärte, er wolle zu der Darstellung des Gutachters am nächsten Verhandlungstag Stellung nehmen. Er hatte bereits in einer Erklärung im Anschluss an die Verlesung der Anklage deutlich gemacht, dass eine Schreibkraft gerade nicht die Aufgabe hatte, die von ihr bearbeiteten Texte inhaltlich zu erfassen. Die Angeklagte erschien am Dienstag in einer weißen Jacke und mit weißer Mütze. Die 96-Jährige wirkte vital, stand beim Hereinkommen des Gerichts sogar aus ihrem Rollstuhl auf. Am linken Handgelenk trug sie ein elektronisches Armband. Irmgard F. war nach ihrem Untertauchen am ersten Verhandlungstag am 30. September in Haft genommen worden. Der Haftbefehl war nach 5 Tagen gegen Sicherheitsmaßnahmen ausgesetzt worden.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Café Alerta. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Die SPD und Grünen versagen ganzer Linie bei den Verhandlungen. Die FDP fühlt sich auf wie eine 40%-Partei. Die Politik ignoriert die vierte Welle und lässt Menschen kaltblütig an Corona sterben. Die Faschos von Querdenken, Eltern stehen auf und wie die ganzen Corona-Nazis alle heißen, radikalisieren sich weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder zu Anschlägen oder Morden kommt und der Staat schaut zu. Zudem werden die Demos trotz Verbotes oft laufen gelassen, bei Gewalt kaum eingegriffen. Würden Linke so bei einer Demo eskalieren, wüssten wir alle, wie es ausgehen würde. Ein anderes Thema. Wieder ist ein Mensch im Polizeigewahrsam gestorben, nachdem es wohl Polizeigewalt gab. Es wurde viel kritisiert, dass es dazu keine Pressemeldung oder ähnliches gab. Laut der Pressestelle der Polizei sei ein natürlicher Tod nicht relevant und wurde deshalb nicht veröffentlicht. An der polnisch-belarussischen Grenze werden aktuell Menschen, die auf der Flucht sind, durch massive Gewalt an der Einreise gehindert. Dort sterben Menschen. Unter anderem ein 14-jähriger Jugendlicher. 14. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Deutschland, Polen, die EU lassen Kinder sterben. Ganz bewusst. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn Millionen Menschen aufgrund des Klimawandels nach Europa fliehen. Dies alles zeigt nur eins. Der Staat, seine Organe, die angebliche Mitte der Gesellschaft. Alles steht weit rechts von dem, was angeblich bürgerlich ist. Wir können uns nicht auf Hilfe verlassen. Wir müssen uns selbst schützen. Vernetzen. Wie heißt es so schön? Bildet Banden. So, genug ausgekotzt. Ich habe natürlich auch wieder Musik für euch dabei. Das erste Stück ist wohl das bekannteste Anti-Nazi-Lied der Musikgeschichte, jedenfalls in diesem Land. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem inzwischen fast 30 Jahre altem, aber immer noch aktuellen Lied. Es sind die Ärzte mit Schrei nach Liebe. Viel Spaß. Da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt alle laut mitgesungen. auch wenn ich persönlich kein Fan dieses Songs bin. Unter anderem wegen der Tatsache, dass Nazis als dumm dargestellt werden, was ableistisch und nicht korrekt ist. Nazis als weniger intelligent darzustellen ist gefährlich, denn die meisten Menschen unterschätzen Leute, die angeblich weniger intelligent sind. Denk mal drüber nach. Trotz allem ist es ein Song aus der damaligen Zeit und ein wichtiges Stück Musikgeschichte. Der nächste Song behandelt ebenfalls die Pogrome aus den 90ern. Ein rassistischer Mob von über 1000 Drecksfaschos greift über Tage immer wieder die zentrale Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen, kurz ZAST, sowie ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen an. Zudem standen geschätzt 3000 Schaulustige in der Nähe rum. Diese jubelten den Nazis zu, applaudierten und heizten so den Mob an. Was machen die Cops? Sie ziehen sich zurück. Selbst als das angrenzende Wohnheim, in dem sich noch über 100 Menschen aufgehalten haben, angegriffen und angezündet wird. Die Cops greifen erst beherzt ein, als linke Jugendliche angereist sind, um den Menschen vor Ort zu helfen. Es ist ein Wunder, dass es keine Toten gab. Als Reaktion auf den rassistischen Pogrom wurde von der Politik das Asylrecht verschärft. Warte, was? Ja, ihr habt richtig gehört. Nachdem Nazis versucht haben, hunderte Menschen zu ermorden, sowohl die Polizei mit Steinen und Molotow-Cocktails angegriffen haben, war die Reaktion der Politik, auf die Nazis zuzugehen und das Asylrecht zu verschärfen. Auch da zeigt sich wieder, Deutschland war und ist das Land der TäterInnen. Auch nach 1945 haben wir Nazis beim Staatsschutz, in der Polizei, bei der Bundeswehr, im Bundestag und eigentlich überall. Identifiziert sie, zeigt ihnen, was wir von ihnen halten und nutzt alle friedlichen Mittel, um zu verhindern, dass diese Nazis ihren Rassismus verbreiten können. Das nächste Lied ist von ZSK. Der Song heißt 24. August 1992. Wir hören uns gleich wieder.
Wer die Pogrome, also die rassistischen Mobs, die geflüchteten Unterkünfte Anfang der 90er angriffen und in Brand steckten, ohne Rücksicht darauf, dass die hier untergebrachten Menschen noch im Gebäude waren, verstehen will, muss sich die politische Situation nach der Wiedervereinigung anschauen. Direkt nach dem Mauerfall herrschte ein Freudentaumel in Deutschland. Die Menschen aus Ostdeutschland, aber auch Osteuropa wurden überwiegend als nun vom Joch des Sozialismus befreite Brüder und Schwestern willkommen geheißen. Die Hoffnung auf blühende Landschaften in Ostdeutschland herrschte in den Köpfen vor. Gerade die Menschen hier erwarteten jetzt den von der sozialen Marktwirtschaft versprochenen Wohlstand für alle. Diese allgemeine Euphorie wurde bald durch Ernüchterung verdrängt. Eine Ernüchterung darüber, dass die Öffnung des Westens unter der Treuhand vor allem einen Ausverkauf des Ostens bedeutete. Neben den wirtschaftlichen Problemen zeigten sich aber auch die sozialen Probleme der Wiedervereinigung, von dem vor allem die CDU aber abzulenken versuchte, indem ein Sündenbock herangezogen wurde, der dann auch in Medien, wie der Bild oder der Welt am Sonntag, polemisch attackiert wurde. Dieser Sündenbock waren Geflüchtete. Vor allem AussiedlerInnen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, Menschen, die vor dem Jugoslawienkrieg nach Deutschland flohen, sowie VertragsarbeiterInnen, die aus den sozialistischen Brüderländern wie Vietnam in die DDR gekommen waren, wurden zum Ziel dieser Hetzkampagne. Konkret hatte dies drei Folgen. Erstens, neben dem Wiedererstarken des Nationalismus im Zuge der Wiedervereinigung war das ein weiterer Punkt, an dem extrem rechte Parteien Anknüpfung fanden und daher in den Wahlen deutlich dazugewinnen konnten. Bei der Landtagswahl im April 1992 erzielte die DVU auf Anhieb 9,37% in Neumünster. Die zweite Folge. Die bürgerlichen Parteien traten für eine Verschärfung des Asylrechts ein. Im Dezember 1992 wurde das Grundrecht auf Asyl de facto abgeschafft. Und drittens, Nazi-Hooligans, aber auch normale BürgerInnen, die sich durch die Medienberichte und die Reden von so manchem Politiker in ihren Ressentiments bestätigt sahen, wollten das vermeintliche Ausländerproblem selber lösen, und zwar durch gewaltsames Vertreiben oder gar Lynchen von Geflüchteten. Einer dieser Pogrome ereignete sich vom 17. bis zum 21. September 1991 im sächsischen Hoyerswerda. Die tagesaktuelle Redaktion des Freien Radio Korax hat im September diesen Jahres die Geschehnisse zusammengefasst.
Konnte ihr Klaus oder Janik heißen, es war egal. Waren alle nur Teig fürs Waffeleisen, das war egal. Dick oder doof, schnell oder arm, es war egal. Hier war ja nur eine Maschinistenfarm, das war egal. Hier in Heuwein.
Hoyerswerda im Spätsommer 1991. Seit knapp 40 Jahren dient der volkseigene Betrieb Gaskombinat Schwarze Pumpe als ökonomisches Herz der Region. Nach der Eröffnung Mitte der 50er Jahre entwickelt sich Hoyerswerda zur sogenannten zweiten sozialistischen Großstadt. DDR-BürgerInnen aus der ganzen Republik bevölkern die Region.
Das fiel nicht weiter auf, wir sehen ja alle aus wie Klaus, alle gleich, hier in Heuwein.
1954 gab es den Beschluss unserer Regierung, das Gaskombinat Schwarze Pumpe zu bauen und eine Stadt für die Berg- und Energiearbeiter. Das neue Hoyerswerda ist entstanden. In mehr als 30 Jahren hat sich die Zahl der Einwohner verdoppelt und auch die Zahl der Wohnungen. Die Architekten, Bauschaffenden und Bauarbeiter haben mit dem Neubau unserer Stadt ganz konsequent das planerische Ziel verfolgt, das wir hatten, nämlich die Stadt zu errichten in Komplexen. Die ersten Bauten sind in der Großblock-Bauweise entstanden und später wurde zum Plattenbau übergegangen.
Das war egal. Lieben, streiten, denken, Hass, das war egal. Wir brachen auf und wir brachen ein, das war egal. Waren alle nur Tropfen auf den Eisenstein, das war egal. Hier in Heuwein.
In Hoyerswerda sich niederlassende Energie- und BergbauarbeiterInnen verkörpern das proletarische Ideal des DDR-Sozialismus. Moderne, einheitlich gestaltete Wohnkonzepte unterzeichnen den prosperierenden Vorzeigestatus der Stadt. Ausgestattet mit Aufzügen, Kerndämmung und eigenem Bad versprechen sie ein völlig neues Maß an Komfort. Anfang der 1980er Jahre erreicht die Einwohnerinnenzahl Hoyerswerdas mit ca. 70.000 Personen ihr Maximum. Die sozialistische Planstadt zählt den größten Anteil an Kindern in ganz Ostdeutschland. Der Großteil der BürgerInnen sind im nahegelegenen Kohlekombinat tätig. Unter ihnen befinden sich auch VertragsarbeiterInnen aus Algerien, Kuba, Mosambik, Vietnam oder Angola. Von offizieller Seite galten diese als Freunde, die eine Ausbildung erhielten, um anschließend beim Aufbau ihrer Heimat den sozialistischen Bruderländern zu helfen. Inoffiziell äußerte sich diese Freundschaft in Schikanen. Der Alltag in der Schwarzen Pumpe ist geprägt von Demütigungen, Beleidigungen oder körperlichen Angriffen.
Denken, Hass, das war egal. Wir brachen auf und wir brachen ein, das war egal. Waren alle nur Tropfen auf den Eisenstein, das war egal, hier in Heuwein.
Stellen wir ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen in Auslandsvertretung der DDR, beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testpässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich
eine, inhaltlich aus.
Ist die, wann tritt das in Frage? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Wie die Presseabteilung des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird.
Nach dem Fall der Mauer bricht das auf dem Kohlekombinat basierende System der Stadt Hoyerswerda zusammen. Ab 1990 wird die Anlage weitgehend stillgelegt. Ein Großteil der ansässigen Bevölkerung verliert ihre Arbeit. In Zeiten des Umschwungs wirkt die Stadt wie ein rechtsfreier Raum. Binnen kürzester Zeit bildet sich die rechte Bürgerwehr Neue Deutsche Ordnung. Sie ist der ortsansässigen Polizei zahlenmäßig schnell überlegen und führt Personalienkontrollen und Patrouillenfahrten durch.
Ihr seid der Meinung, dass die Polizei nicht reagiert, ja? Also was ist mit der Polizei überhaupt in Hoyerswerda los?
Die Polizei ist
Sieht man gar nicht.
Also auch wenn wir keine hätten. Das würde nicht auffallen.
Nee.
Die verstehen sich ja so als zweite Polizei, ne?
Ja. Haben wir welche hier.
Und wie ordnen Sie das so ein? Lehnen Sie das ab?
Wenn die das so gefällt, können Sie schon machen. Das ist ja Ihre Sache.
Ja.
Gleichzeitig häufen sich in Hoyerswerda Angriffe auf VertragsarbeiterInnen. Aus der regimekritischen rechten Punkbewegung der DDR-Ära entwickelt sich eine gewaltbereite Skinhead-Szene. 1990 wird nach einer Maifeier unter Gejohle von rund 1500 Schaulustigen ein Ausländerwohnheim angegriffen. Ein Mitbürger aus Mosambik wird krankenhausreif geschlagen. Ein Jahr später eskaliert die Situation vollends.
Wir fordern Sie nochmals auf, alle unbeteiligten Personen sich unverzüglich zu entfernen.
Am Nachmittag des 17. September greifen 8 alkoholisierte Neonazis auf dem Hoyerswerda Wochenmarkt 3 Personen vietnamesischer Herkunft an. Die Attackierten fliehen daraufhin in Richtung des nahegelegenen VertragsarbeiterInnen-Wohnheims in der Albert-Schweitzer Straße. Ohne zu zögern begeben sich die Angreifer ebenfalls vor die Unterkunft. Sie beginnen, die Bewohner durch rassistische Parolen und Drohungen zu provozieren. Schnell wächst die Menschenmenge vor der Unterkunft. Steine werden geworfen, Scheiben am Gebäude eingeschlagen. Die örtliche Polizei kann den wütenden Mob nicht im Zaum halten. Auch sie werden mit Steinen beworfen. Erst nach Eintreffen weiterer Polizeikräfte aus der umliegenden Region kann der Angriff auf das Wohnheim gegen 21 Uhr gestoppt werden. 8 Personen werden verletzt, 12 Personen festgenommen. Am darauffolgenden Tag versammeln sich gegen 17 Uhr erneut etwa 100 überwiegend jugendliche Personen vor dem Wohnheim. Erneut werden rassistische Parolen gerufen, Scheiben eingeworfen. Es kommt zu körperlichen Angriffen auf die BewohnerInnen. Bis 19.30 Uhr ist die Gruppe vor dem Wohnheim bereits auf ca. 200 bis 250 Personen angewachsen. Vor allem AnwohnerInnen aus der unmittelbaren Nachbarschaft applaudieren den Angreifern und beteiligen sich ebenfalls an den Ausschreitungen. Sie fordern den Auszug der VertragsarbeiterInnen und drohen, das Gebäude in Flammen zu setzen.
Ich finde das nicht schön. Aber andererseits müssen Sie auch sehen, viele Leute haben keine Arbeit mehr. Und wenn die Ausländer die Arbeit kriegen...
Nur diese Ausländer hatten keine Arbeit.
Ja, trotzdem, die kriegen aber eine schöne Unterstützung, was wir nicht gekriegt haben.
Und die haben das Geld, und wir nicht.
Ich habe jahrelang gewartet auf meine Wohnung und jetzt habe ich eine und dann sieht man, wie Kumpel und so wartet auf Wohnung und jetzt waren endlich welche frei.
Naja, hätte vielleicht nicht ganz so sein sollen wie die Ausschreitung, aber schön, dass wir raus sind.
Sagen wir mal so, es sind zwar auch bloß Menschen, aber wie gesagt, sie machen sich breit hier und so, mein Vater ist arbeitslos. Und sie kriegen das Geld in den Arsch geschoben und mein Vater kriegt gar nichts dafür.
Ja, was hast du gegen Ausländer?
Erstmal Job und dann nehmen sie die Wohnung weg. Was soll denn das? Die hätten sich schon längst rausquartieren müssen, schon vor der Wende.
Am Abend des 19. September werfen erneut mehrere Neonazis Steine und Molotow-Cocktails auf das Wohnheim. Insgesamt gesellen sich weitere 200 AnwohnerInnen zu dem wütenden Mob. Tatenlos sehen sie zu, manche klatschen Beifall. Gegen 20 Uhr ist die Menschentraube auf knapp 500 Personen angewachsen. Weitere 2 Stunden dauert es, bis die Polizei die Lage unter Kontrolle hat. Vereinzelte Angriffe halten noch bis Mitternacht an. 55 Personen werden festgenommen. Die Polizei spricht von mindestens 17 Verletzten.
Sie finden das gut,
ja. Wenn man 6 Jahre wartet auf eine Wohnung hier, können Sie ruhig aushalten. Kaserne ist richtig. Wo ist eine Kaserne am besten?
Finden Sie das in Ordnung, wie Sie hier verabschiedet werden?
Jeder wie er verdient.
Auch am darauf folgenden Tag ist keine Lösung des Konfliktes in Aussicht. Deswegen entscheidet eine Krisensitzung des Landratsamts Hoyerswerda, dass, Zitat, eine endgültige Problemlösung nur durch die Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann. Im Laufe des Tages werden die letzten noch im Gewahrsam befindlichen Angreifer wieder auf freien Fuß gesetzt.
Es spielten sich Szenen ab, die man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Kinder haben sich an die Eltern geklammert. An der Seite standen die Rechten, auf der anderen Seite die Linken. Und jeder hat nun versucht, durch Krawall auf sich aufmerksam zu machen. Und manche sind als Schaulustige dorthin gekommen. Eltern haben sich nicht geschämt, ihre Kinder dort mit hinzubringen, noch einige mit anzufeuern. Also ich kann gar nicht begreifen, was aus den Menschen hier geworden ist. Ich schäme mich echt dafür, aber ich habe es auch nicht verhindern können. Mir fehlen da auch die Worte.
Die Wecker klingeln hier früh um 4. Alle zugleich. Am Sonntag gab's immer Radeberger Bier für alle gleich. Und schlief der Jannik mit der Frau von Klaus, alles gleich. Es fiel nicht weiter auf, wir sehen ja alle aus wie Klaus, alle gleich. Hier in Heuwein.
32 Personen wurden zwischen dem 17. und 21. September teils schwer verletzt. Gleichzeitig wurden 82 Personen vorläufig festgenommen. 4 von ihnen wurden schlussendlich verurteilt. 60 VertragsarbeiterInnen wurden am 20. September unter Polizeibegleitung mit Bussen aus Hoyerswerda gebracht. Ihre Arbeitsverträge wurden noch im September gekündigt. Fast alle wurden direkt nach Frankfurt am Main oder Berlin transportiert. Von dort aus wurden sie abgeschoben.
Nur eins war seltsam hier. Gleich hinter dem Ortseingangsschild war es plötzlich ganze 4 Grad wärmer und der Wind so mild. Ich riss mein Helmvisier hier immer weiter auf, weil ich nicht mehr so froh. Du lachtest hinter mir und die Kinder krochen kichernd unter der Seitenwagenplane vor.
Was bleibt, ist ein Trauma. Ein Schweigen auf die Frage, wie solche Wut zustande kommen und sich bis heute halten kann. Nach wie vor gilt Hoyerswerda als ein Zentrum rechter Gruppierungen. Im Jahr 2006 organisiert die Jugendorganisation der NPD einen Gedenkmarsch, die den 15. Jahrestag der Ausschreitungen feiert. 50 GegendemonstrantInnen werden festgenommen. Bei Filmaufnahmen des WDR anlässlich des 20. Jahrestages kommt es erneut zu Pöbeleien und Beleidigungen gegen die damals Betroffenen.
Das war ein Beitrag des Radio Korax, das in der Ankündigung darauf hinweist, dass nach der Evakuierung der Betroffenen die Arbeitsverträge oft kurzerhand aufgekündigt und die Betroffenen abgeschoben wurden.
Nachdem der letzte Song ein wenig ruhiger war, kommt als nächstes ein lauter und wütender. Es ist No Border, No Nation von Kolja und Typhoon. Die beiden aus Düsseldorf stammenden Musiker kennen sich bereits seit Kindertagen. Ende der 90er haben sie den Hip-Hop für sich entdeckt und 2001 in den ersten Track aufgenommen. Schon vorher haben sie zusammen Musik gemacht, allerdings mehr oder weniger aus Spaß. Sie waren Mitbegründer des Hip-Hop-Partisanen-Netzwerks. In diesem versuchten sie, Politik mit Hip-Hop zu verbinden. Inzwischen sind sie Teil der Anti-Alles-Aktion. Zu dieser gehört unter anderem auch Danger Dan. Tatsächlich haben Kolja und Typhoon noch kein Album veröffentlicht. Ihre Arbeit beschränkte sich bis jetzt auf Promo-CDs, die sie selbst gebrannt haben, Songs, die sie im Internet veröffentlicht haben und Zusammenarbeit mit anderen KünstlerInnen. Durch diverse Auftritte in ganz Deutschland haben sie sich aber einen Bekanntheitsgrad aufgebaut. Wir sind gespannt, ob es noch ein erstes Album geben wird. Angeblich wird gerade an diesem gearbeitet. Habt viel Spaß in den nächsten Minuten.
Zwar liegen die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen chronologisch nach der Kirchenbesetzung von Neumünster, dennoch spiegeln die beiden Beispiele, also Hoyerswerda und Lichtenhagen, gut die Stimmung Anfang der 90er Jahre in der BRD wider und lassen erahnen, welche konkreten Horrorszenarien Geflüchtete vor Augen gehabt haben mögen, wenn sie, wie im folgenden Beispiel, nach Ostdeutschland umverteilt werden sollten und wie wenig Vertrauen sie zu Recht in Politik und Polizei gehabt haben dürften. Zu den Geschehnissen in Neumünster lesen wir einige Passagen aus dem Reader 18 Wochen Flüchtlingskampf, den einige autonome UnterstützerInnen aus Kiel als Reflexion der Ereignisse herausgegeben haben. Eine Chronologie der Ereignisse vom 12. September 1991 bis zum 10. Januar 1992. Der Kampf einer Gruppe von Flüchtlingen für ihre Forderungen. Keine Abschiebungen, auch nicht in die Ex-DDR. Selbstbestimmungsrecht für alle Flüchtlinge.
Der 12. September 1991. Die Anschar-Kirche in Neumünster wird besetzt.
Am 12. September 1991 suchten 82 Flüchtlinge in der Anschar-Kirche in Neumünster Zuflucht. Sie verweigerten sich damit der ihnen zugedachten Zwangsverteilung in die neuen Bundesländer ex-DDR. Ihre Forderungen sind keine Zwangsverteilung in die ehemalige DDR, Aufnahme und Unterbringung in den alten Bundesländern. Die Gruppe der Flüchtlinge, die in der Anschar-Kirche Zuflucht gesucht hat, besteht aus Menschen der verschiedensten Nationalitäten. Irak, Türkei, Kurdistan, Indien, Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Pakistan, Zaire, Angola. Die Flüchtlinge waren vorher untergebracht in der ehemaligen Holzenbrauerei in Neumünster. Schon vor der Kirchenbesetzung gab es einige Kontakte zu den Flüchtlingen. Bei einem geplanten Transport, bei dem eine Gruppe von über 100 Flüchtlingen in die ehemalige DDR umverteilt werden sollte, weigerten sie sich, die Busse zu besteigen. Erwähnt werden muss, dass der Transport der Flüchtlinge durch das DRK organisiert und durchgeführt wurde. Eine Reihe von Menschen war anwesend, als die Flüchtlinge sich weigerten, in die Busse zu steigen, und sie unterstützten die Flüchtlinge in ihren Forderungen, nicht in die Ex-DDR umverteilt zu werden. Es entwickelte sich die Diskussion um die Frage, wie können wir die nötige Öffentlichkeit und den Druck herstellen, um unsere Forderungen bekannt zu machen und durchzusetzen. In dieser Diskussion entstand dann die Idee einer Demo, aus der heraus die Anschar-Kirche dann am 12. September 1991 besetzt wurde.
Die Reaktion der Kirche und der bürgerlichen Presse.
Die Kirche war von Anfang an bemüht, die Flüchtlinge wieder aus der Kirche hinauszubekommen. Die Erklärungen und Stellungnahmen des Kirchenvorstands waren geprägt von Intoleranz und Ignoranz gegenüber den Problemen und Forderungen der Flüchtlinge. Von Anfang an bezog die Kirche staatstragende Positionen, gekleidet in christliches Gehabe. Die Reaktionen der Presse waren durchgehend gleichlautend und gleichgeschaltet. Die Diffamierung der UnterstützerInnen begann noch am selben Tag. An vorderster Stelle standen hierbei Sozialminister Jansen und die ausländerpolitische Sprecherin der SPD, Heide Moser. Die UnterstützerInnen richteten eine Erklärung an die Presse, in der sie auf diesen Zustand der Verleumdungen und Diffamierungen hinwiesen und protestierten. In keiner Phase der Ereignisse wurde auf die Forderungen der Flüchtlinge eingegangen, welche ein Gespräch mit den politisch Verantwortlichen verlangen. Dies hat sich bis heute fortgesetzt. In Zusammenarbeit mit der Landesregierung organisierte die Kirche Busse, die die Flüchtlinge in die ihnen von der Landesregierung Schleswig-Holsteins zugewiesenen Orte bringen sollten. Als die Flüchtlinge nicht in die Busse einstiegen, griff die Kirche zu repressiven Maßnahmen und stellte die Versorgung der Flüchtlinge ein. Dieser Zustand konnte durchbrochen werden, nachdem eine starke Protestwelle sich gegen dieses Verhalten der Kirche richtete, und schon einen Tag später nahm die Kirche die Versorgung wieder auf. Wie wir heute erkennen, lag hierin aber auch ein sehr konsequentes und taktisches Vorgehen. Die Kirche versuchte, durch die massive Einbindung von Kirchenmitgliedern Druck auf die Flüchtlinge auszuüben, indem sie versuchten, einen Keil zwischen Flüchtlinge und UnterstützerInnen zu treiben. Und es wurde massiv versucht, die Flüchtlinge gegenseitig auszuspielen. Das offensive Verhalten der Kirche gerichtet gegen die Flüchtlinge veränderte sich erst, als die Angriffe auf die Flüchtlinge in Hoyerswerda durch die Medien gingen und offensichtlich wurde, wie recht die Flüchtlinge in der Anschar-Kirche hatten, wenn sie davon sprachen, dass sie genau aus diesen Gründen, dass sie Angriffe auf ihr Leben fürchten, nicht in die Ex-DDR gehen werden. Dass diese Änderung im Verhalten der Kirche aber nur oberflächlich war, zeigte sich sehr schnell. Hinter verschlossenen Türen wurde an dem sogenannten Lösungsvorschlag gearbeitet. Die Kirche stellte sich als Leitesel für die Landesregierung zur Verfügung. Während der gesamten Zeit wurde versucht, durch Informationsveranstaltungen und Demonstrationen für die nötige Öffentlichkeit zu sorgen. Am 21. September fand dann eine Demonstration in Neumünster mit 150 Menschen statt.
Der Lösungsvorschlag.
Während der Wochen, in denen die Flüchtlinge in der Anschar-Kirche waren, arbeitete der Kirchenvorstand der Landesregierung in die Hand. Am 11. Oktober war es dann soweit. Der Kirchenvorstand unterbreitete den Flüchtlingen den sogenannten Lösungsvorschlag und richtete gleichzeitig mit diesem Vorschlag einen Brief an die Flüchtlinge und UnterstützerInnen, der die Fratze der Kirche deutlich zeichnet. Die Kirche hatte einen Ort gefunden, an den die Flüchtlinge gehen sollten. Einen Ort, wo sie absolut sicher sind. Einen Ort, der zur Verfügung gestellt wurde durch die Pommersche Kirche. Ein Ort, natürlich in der ehemaligen DDR. Natürlich könnt ihr euch frei entscheiden, aber wenn ihr eure Entscheidung nicht in unserem Interesse fällt, dann... Der physische und psychische Druck auf die Flüchtlinge wurde permanent erhöht. Eine Delegation der Flüchtlinge fährt nach Greifswald und findet eine ehemalige NVA-Kaserne, die extra und nur allein für ihre Unterbringung renoviert werden soll. Die Unterkunft ist mit einem hohen Zaun umgeben und alles soll getan werden für die Sicherheit der Flüchtlinge. Die Kirche vertritt gegenüber den Flüchtlingen die Auffassung, dies sei der sicherste Ort in ganz Deutschland. Nach vielen intensiven Diskussionen unter den Flüchtlingen fällt dann aber der Entschluss, gemeinsam nach Greifswald zu gehen. Alle haben ein schlechtes Gefühl dabei, aber es ist sicher, dass aufgrund des physischen und psychischen Drucks eine große Zahl der Flüchtlinge sich diesem Lösungsvorschlag beugen werden. Um die Gruppe aber nicht auseinanderreißen zu lassen, entschließen sich auch die Flüchtlinge nach Greifswald zu gehen, die unter anderen Voraussetzungen diesen Vorschlag rigoros abgelehnt hätten. Die Presse bejubelt das Ganze mit Lobhymnen an die Kirche und beschreibt, dass die Flüchtlinge freiwillig diesem Umzug zugestimmt haben. Am 28. Oktober verlassen die Flüchtlinge die Anschaukirche in Richtung Greifswald. In Gesprächen vorher haben die Flüchtlinge noch einmal eindeutig gesagt, dass wenn ihre Forderungen, die sie mit einem Umzug nach Greifswald verbunden haben, nicht eingehalten werden, sie Greifswald wieder verlassen wollen. Die Anschaukirche hat ihnen im Falle, dass das Unmögliche eintritt, einen Angriff auf sie, die Wiederaufnahme in der Anschaukirche zugesagt.
Greifswald.
Nach 6,5-stündiger Fahrt treffen die Flüchtlinge in Greifswald ein. Was alle ahnten, aber die wenigsten wahrhaben wollten, zeigt sich. Die Versprechen, die man den Flüchtlingen machte, wurden nicht eingehalten. Trotz allem wollen die Flüchtlinge erst einmal in Greifswald bleiben. Dass Greifswald für die Flüchtlinge zu einer bitteren Erfahrung werden wird, zeigt sich am 3. November, als die Unterkunft der Flüchtlinge von mehr als 200 Hooligans angegriffen wird. Den Flüchtlingen gelingt es, den ersten Angriff abzuwehren und sie melden sich bei den UnterstützerInnen und bitten um Hilfe. Nach diesem Hilferuf wird ein Autokonvoi organisiert, der die Flüchtlinge aus Greifswald abholen wird. Dieser Konvoi, der aus mehr als 50 PKWs und einem Reisebus besteht, bringt die Flüchtlinge am 4. November nach Neumünster in die Anschaukirche. Diese Aktion, die nur erfolgreich war, weil sich viele Menschen, die den Kampf der Flüchtlinge solidarisch unterstützten, an ihr beteiligten, veranlasst die politisch Verantwortlichen zu verbalen Kraftakten, die anfangen bei Äußerungen, dies ist politisches Kidnapping, bis hin zum Konstrukt einer Verknüpfung bei der Aktion von Linksradikalen und ehemaligen Stasi-Leuten. Gleichzeitig beginnt hier aber auch der konkrete Schritt der Kriminalisierung der UnterstützerInnen.
Neumünster, Norderstedt.
Am 3. November veröffentlichen die Flüchtlinge eine Erklärung. Am 4. November treffen die Flüchtlinge in Neumünster in der Anschaukirche wieder ein. Sie werden von den Pastoren der Anschaukirche herzlich empfangen und es hagelt Entschuldigungen, dass die Entscheidung, die Flüchtlinge in die Ex-DDR zu schicken, wohl falsch war. Diese Stimmung dauert aber nur wenige Stunden an. Noch am selben Abend findet eine Krisensitzung statt, an der sich der Kirchenvorstand und Vertreter der Landesregierung beteiligen. In derselben Nacht verabschiedet der Kirchenvorstand noch eine Presseerklärung, die die Kirche ihr wahres Gesicht zeigen lässt. Nachdem in Gesprächen eingeschätzt wurde, dass die politischen Möglichkeiten in der Anschaukirche ausgereizt sind, dass für die Durchsetzung der Forderungen der Flüchtlinge aber ein Aufenthaltsort dringend notwendig ist, von dem aus der Kampf um ihre Forderungen geführt werden kann und solidarisch unterstützt wird, entschlossen sich die Flüchtlinge, die Anschaukirche zu verlassen und nach Norderstedt in die Shalomkirche zu gehen. Hier erhofften sich die Flüchtlinge bessere Möglichkeiten und solidarische Unterstützung durch die Kirchengemeinde. Diese Einschätzung war erfolgt nach dem Bild, was die Shalomgemeinde selber von sich zeichnete. Am Anfang schien diese Einschätzung auch richtig. In den nun folgenden ersten Wochen in Norderstedt war die Situation geprägt von infamer Hetze durch die Medien und die politisch Verantwortlichen. Die Angriffe in Greifswald wurden als inszeniert dargestellt. Inszeniert durch die UnterstützerInnen und Flüchtlinge. Die Flüchtlinge wurden durch die bürgerlichen Medien umfunktionalisiert zur Manövriermasse der linksextremen UnterstützerInnen. Die Repression gegen die UnterstützerInnen wurde fortgesetzt mit ersten Vorladungen, die einige der UnterstützerInnen erhielten. Die Hetze der Presse geht so weit, dass von kurdischen Terroristen gesprochen wird, die hier in der ach so schönen und friedlichen BRD ihren extremistischen Interessen nachgehen. Verbindungen zu RAF werden thematisch damit begründet, dass Erklärungen der Flüchtlinge im Angehörigeninfo veröffentlicht werden.
Shalomkirche Norderstedt.
Nach der anfänglichen Hoffnung, dass der Umzug nach Norderstedt in die Shalomkirche der richtige Schritt war, zeigte sich aber sehr bald, dass sich auch hier wieder die staatstragende Funktion der Kirche im Allgemeinen bestätigt. Nur die Variante von Kirchen- und Regierungskollaboration ist diesmal eine andere. Die Kampfansage richtet sich vordergründig gegen die UnterstützerInnen. Die Kirche versucht, einen Keil zwischen Flüchtlinge und UnterstützerInnen zu treiben, mit dem Ziel, die Kampfkraft der Flüchtlinge dadurch zu brechen, dass ihnen die permanente und direkte Kommunikation mit den UnterstützerInnen verbaut wird. Nachdem es der Kirche nicht gelungen ist, die Flüchtlinge zu bewegen, wieder in die Ex-DDR zu gehen, werden die ersten Behinderungsaktionen eingeleitet. Es beginnt damit, dass der Kirchenvorstand den UnterstützerInnen die Möglichkeit der Telefon- und Kopierbenutzung nimmt. Die UnterstützerInnen besorgen sich einen eigenen Kopierer und ein Telefon wird besorgt. Damit ist diese Maßnahme der Kirche außer Kraft gesetzt. Die Flüchtlinge nehmen in ihrer Erklärung vom 4. Dezember zu dem Verhalten der Kirche Stellung. Nun folgt ein Ultimatum gegen die Flüchtlinge. Nachdem die Flüchtlinge auf dieses Ultimatum nicht eingehen, stellt die Kirche die Versorgung der Flüchtlinge mit Nahrung und ärztlicher Betreuung ein. Des Weiteren werden die Kirchenräume nur noch notdürftig beheizt und den Flüchtlingen wird verboten, bestimmte Räume, die sie vorher nutzten, auch weiterhin zu nutzen. Innerhalb eines Tages gelingt es den UnterstützerInnen, die Versorgung der Flüchtlinge zu sichern. Dies ist möglich, weil sich eine breite Bewegung mit den Forderungen der Flüchtlinge solidarisiert und für die nötigen materiellen Ausstattungen sorgt und eintritt. Da nun auch diese repressive Maßnahme gegen die Flüchtlinge keine Wirkung zeigt, folgt als nächster Schritt des Kirchenvorstands das Ultimatum an die UnterstützerInnen mit der Androhung einer polizeilichen Räumung. Mit dem Ablauf des Ultimatums befinden sich über 200 Menschen in der Shalomkirche und weit über 100 Organisationen unterstützen mittlerweile die Forderungen der Flüchtlinge. Mit dieser Entwicklung hat der Kirchenvorstand nicht gerechnet und nun bekommt er doch langsam kalte Füße. Das Ultimatum wird ausgesetzt und der Kirchenvorstand formuliert zum ersten Mal ganz deutlich, dass eine polizeiliche Räumung für ihn nicht in Frage kommt, weder gegen die Flüchtlinge noch gegen die UnterstützerInnen. Seit Mitte Dezember wird es für alle Menschen in der Shalomkirche, Flüchtlinge wie UnterstützerInnen, immer deutlicher und spürbarer, mit welcher Intensität die Landesregierung beabsichtigt, die Situation auszusitzen und den Widerstand der Flüchtlinge damit zu brechen. Eine Reihe von Flüchtlingen ist diesem Druck schon erlegen und sie sind den Weisungen der Landesregierung, nach Mecklenburg-Vorpommern zu gehen, nachgekommen. Zwei der Flüchtlinge, die nach Schwerin gingen, sind allerdings in der Silvesternacht, nachdem sie von Faschisten angegriffen wurden, nach Norderstedt zurückgekommen.
Da sind wir auch schon bei dem vierten und heute letzten Song des Abends. Der nächste Track ist mal etwas deutlicher und nimmt kein Blatt vor den Mund. Manche von euch finden ihn eventuell zu vulgär und provokant. Das ist dann so. Ich bin der Meinung, dass es mal deutliche Worte braucht und kein drumherum Gerede oder rumgeeiere. Wir hören gleich Scheiße bleibt Scheiße von Ecotronic und alles Scheiße. Das Lied erschien auf dem Album Keine Argumente und behandelt unter anderem Racial Profiling durch die Cops, das Rausreden der Deutschen, wenn sie auf ihren Rassismus angesprochen werden, und das Stiefelecken vieler Deutscher, wenn die Cops mal kritisiert werden. Auch das rassistische Kinderspiel Wer hat Angst vorm schwarzen Mann wird angesprochen. Was daran rassistisch ist, fragt ihr euch? Einfach mal 2-3 Stunden im Internet oder in der Bücherei verbringen. Dann werdet ihr es verstehen. Die Sendung reicht nicht aus, um das ausführlich zu erklären. Außerdem möchte ich von Rassismus betroffenen Personen nicht das eigene Wort absprechen und mich in den Vordergrund drängen. Das machen Weiße oft genug. Dem ist es nicht nur das eine Spiel. Es gibt viele Kinderlieder und Spiele, die rassistisch sind und weiterhin in Kita und Grundschulen zu finden sind. Achtet mal drauf. Klärt auf, wenn ihr das seht. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bleibt gesund, achtet aufeinander und bis dann.
Eben haben wir schon eine Chronologie der Odyssee der Geflüchteten zwischen Neumünster, Greifswald und Norderstedt verlesen. In dem Reader 18 Wochen Flüchtlingskampf geht es auch um die Selbstkritik der Autonomen. So heißt es zum Beispiel: Autonome und Flüchtlinge, das waren in Neumünster bis kurz vor der Anschlagkirchenbesetzung zwei Begriffe, die irgendwie nichts miteinander zu tun hatten. Ende August 1991 kamen wir an einem Punkt an, wo wir feststellten, dass wir als Teil autonomer Zusammenhänge nicht mehr um eine Auseinandersetzung mit diesem Thema herumkommen, wenn wir es ernst meinen mit unseren Vorstellungen von Revolutionen, von der Befreiung aller Menschen von Herrschaft, Unterdrückung und Ausbeutung, wenn wir es ernst meinen mit internationaler Solidarität. Ja, und dann ging alles ganz schnell und wir wurden wie von einer Lawine überrollt. An einem Abend erfuhren wir, dass am nächsten Morgen über 120 Flüchtlinge von der Holstenbrauerei aus in die Ex-DDR gebracht werden sollen. Gleichzeitig hatten betroffene Flüchtlinge Kontakt zu kurdischen GenossInnen aufgenommen, weil sie sich der Zwangsverteilung widersetzen wollten. Wir und auch andere Gruppen fingen also an zu rödeln. Die Nacht verbrachten wir mit Flugblatt entwerfen und drucken, Presseerklärungen schreiben, Transparente und Schilder malen und viel mehr. Am nächsten Morgen standen dann 15 bis 20 übermüdete Menschen vor der Holstenbrauerei und wussten nicht, was passieren würde. Nur bei einer Handvoll Flüchtlingen war klar, dass sie nicht in die Busse steigen würden. Als die betroffenen Flüchtlinge sich langsam vor dem Gebäude sammelten, war nur noch klar, dass keiner gerne in die Ex-DDR gehen würde. Es gab unzählige Diskussionen zwischen den Flüchtlingen, Informationen über die Situation in der Ex-DDR wurden ausgetauscht und nach mehreren Stunden stand fest, die Busse bleiben leer. Kein Mensch steigt ein. Die Flüchtlinge fassten den Entschluss, Zuflucht in einer Kirche zu suchen, um einem möglichen Polizeieinsatz zu entgehen. Mit einer Demonstration von über 100 Menschen, fast ausschließlich Flüchtlinge, wurde durch die Innenstadt zur Anschallkirche gezogen. Das war der 12. September. Der Tag, an dem die Praxis begann. Noch kritischer wird aber die Rolle der Medien, der Politik und der Polizei thematisiert. Im Endeffekt waren es nicht staatliche Sicherheitsorgane, sondern AntifaschistInnen, die mit ihren privaten PKWs sowie einem gecharterten Reisebus die Geflüchteten aus Greifswald evakuierten, als diese dort von einem rassistischen Mob angegriffen wurden. Auch in einem NDR-Beitrag zu den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen heißt es:
Ein paar Dutzend junger Antifaschisten sind an diesem Abend die einzigen, die offen ihren Protest gegen die Randale zeigen. Was die Polizei nicht schafft, das schaffen sie. Sie schlagen die Krawallmacher in die Flucht. Und doch richten sich die polizeilichen Maßnahmen nun gegen sie.
Ein Augenzeuge beklagt sich über die Ausrichtung der Polizei, die die Nazis gewähren ließ, aber die einzigen, die zumindest eine Zeit lang für effektiven Schutz der Geflüchteten sorgten, kriminalisierte.
Wir werden hier seit Stunden im Dreck, in der Kälte, in der Nässe festgehalten, dürfen sich nicht bewegen, dürfen gar nichts machen, werden jetzt in Gewahrsam genommen, eingesperrt, eingeknastet.
Gleichzeitig betont er, dass das Verhalten der Polizei im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Pogrome sich so in die Länge ziehen konnten.
Und die Faschisten hier und die Bürger, die 1000, 2000, ich weiß nicht wie viel 1000 Bürger, die hier wohnen, die zugeschaut haben und geklatscht haben und applaudiert, wenn die Steine gegen das Ausländerheim flogen, wenn die Mollys flogen, die sitzen jetzt warm in ihrem Bett und die sind morgen Abend wieder hier.
Wie sagte Esther Bejarano?
Also, wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen.
Jeder will sein Leben präsentieren, alle wollen die Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab nach Münster und auch ein Was geht ab nach Flensburg? Eigentlich wartet hier immer Pedro mit Aktuellem aus dem Netz auf, der ist aber dieses Mal verhindert, daher hat er mir dankenswerterweise seine Notizen bereitgestellt und ich versuche ihn heute zu vertreten. Zitat Anfang. Starten wir am besten mal da, wo wir in der letzten Ausgabe stehen geblieben sind. Wir haben immer noch keine Koalition, aber momentan sieht es danach aus, als würde es eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne werden. Eine wirklich sehr suboptimale Kombination und ich denke, wir können uns auf 4 liberale und rückgratlose Jahre einstellen. Aber wie enttäuschend die Bundestagswahl war, habe ich auch schon in der letzten Ausgabe deutlich gemacht. Die Ampelparteien planen tatsächlich auch die epidemische Notlage zu beenden und das schon zum 25.11.2021. Das ist bei höchsten Corona-Fallzahlen und Inzidenzen seit Beginn der Pandemie wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee. Wir haben alle mitbekommen, wie schlimm die Lage letzten Winter war, auf den Intensivstationen und allgemein. Jetzt wird dieser Winter wohl mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Wir brauchen jetzt sofort Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Allerdings muss auch einfach festgehalten werden, dass die Politik die letzten Monate über einen wirklich verhältnismäßig sanften Kurs gefahren ist, was die nicht geimpfte Bevölkerung angeht. Die Zahlen sprechen da auch eine ganz klare Sprache. Die Inzidenzen sind bei den vollständig geimpften Altersgruppen niedrig bis sehr niedrig, während die Inzidenz bei den ungeimpften aller Altersgruppen regelrecht explodiert. Das zeigt auch nochmal ganz klar, dass eine Impfquote von Stand jetzt 67,3% nicht ausreicht, um der Pandemie ein Ende zu setzen. Ich denke, eine bundesweite 2G-Regel ist mittlerweile mehr als nur überfällig. Ausnahmen sollten aber für Menschen gemacht werden, die sich aus medizinischen bzw. gesundheitlichen Gründen wirklich nicht impfen lassen können. Aber solche Maßnahmen scheinen den Ampelparteien wohl zu scharf zu sein. But let me tell you what, mit dem aktuellen Kurs sind wir Corona auch im März 2022 noch nicht los, also reicht's mal das Ruder rum jetzt. Selbst eine bundesweite 2G-Regel ist unter Umständen nicht genug, da sich der Kontakt der Ungeimpften dann nur ins Private verschiebt. Da müssen dann auch wieder starke Einschränkungen eingeführt werden. Kommen wir nun zu einem weiteren sehr ernsten Thema. Und zwar soll es jetzt nochmal um Uri Jallo gehen. Der wohl bekannteste Fall deutscher Polizeigewalt ist euch sicherlich ein Begriff. Aber nun wurde nochmal ein neues Gutachten in diesem Fall erstellt. Und ja, dieses Gutachten bestätigt genau das, was wir schon alle die ganze Zeit lang dachten. Uri Jallo konnte sich unmöglich selbst entzünden. Abgesehen von den offensichtlichen Gründen, wie dass Uri Jallo niemals unbemerkt ein Feuerzeug in seine Zelle hätte schmuggeln können, hat das neue Gutachten gezeigt, dass er ans Bett gefesselt auch niemals genug Bewegungsfreiheit dafür gehabt hätte. Außerdem kam bei der 1:1-Rekonstruktion des Vorfalls raus, dass der Dummy bei einem Anführungszeichen normalen Feuer nicht so schwere Brandwunden erfahren hat wie Uri Jallo. Erst nachdem das Feuer mit 2,5 Litern Benzin verstärkt worden ist, hatte der Dummy ähnlich starke Brandwunden wie Uri Jallo damals. Wieder einmal fehlen mir die Worte, um auszudrücken, wie viel Verachtung ich für diese Polizisten empfinde, die Uri Jallo das angetan haben. Und noch viel weniger kann ich in Worte fassen, wie sehr es mich anwidert, dass hier von Staats- und Polizeiapparat immer noch mit aller Kraft versucht wird, die Tat zu vertuschen. Es bleibt weiterhin ernst, und zwar gucken wir jetzt nochmal rüber nach Polen. Dort haben nämlich vor kurzem mehrere 10.000 Menschen gegen das dortige, seit mittlerweile über einem Jahr geltende, nahezu vollständige Abtreibungsverbot protestiert. Ausgelöst wurde der Protest durchs Bekanntwerden des Todes der 30-jährigen Isabella. Diese starb im September an einem septischen Schock. Sie habe nicht ausreichend Fruchtwasser gehabt und die Ärzte haben keinen Schwangerschaftsabbruch bei ihr eingeleitet. Stattdessen haben sie auf den Tod des Fötus gewartet und Isabella verstarb. Ich kann dazu nur Folgendes sagen. Die Politik hat Frauen bzw. allgemein Menschen mit einem Uterus nicht vorzuschreiben, was sie mit ihrem Körper zu tun haben. Schwangerschaftsabbrüche müssen legal und für jeden Menschen zugänglich sein. Bei uns in Deutschland gibt es zwar kein explizites Abtreibungsverbot, aber dennoch werden den Menschen und auch den ÄrztInnen hier von der Politik immer wieder Steine in den Weg gelegt und das darf einfach nicht passieren. Kommen wir zum Ende nochmal zu zwei kurzen, etwas seichteren Nachrichten. In einer vorherigen Ausgabe habe ich ja schon mal über Attila Hildmann und Anonymous Germany berichtet. Seitdem hat sich allerdings viel getan bei der Sache. Im Kontext von Anonymous Operation OP Tinfoil gab es kürzlich einen großen Datenleak. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass Attila Hildmann im Gegensatz zu seiner Selbstdarstellung vor der Pandemie kein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern bereits hoch verschuldet war. Mit Verschwörungstheorien raus aus der Irrelevanz. Wenn er damit nicht den Samen für eine rechtsextremistische und wissenschaftsfeindliche Gruppierung gesät hätte, könnte ich fast darüber lachen. Worüber ich allerdings durchaus lachen kann, ist folgender Vorfall aus Griechenland. Dort haben nämlich einige Impfgegner versucht, ihre Ärzte zu bestechen, damit sie ihnen eine Kochsalzlösung statt dem Impfstoff impfen. Rund 400 Euro hat man den Ärzten dafür angeboten. Diese nahmen das Geld an, verimpften aber einen normalen Impfstoff statt der Kochsalzlösung. Ein ganz schön teurer Spaß, wenn man bedenkt, dass sie die Impfung auch einfach hätten kostenlos haben können. Zitat Ende. Das war das Skript von Pedro. Das war Aktuelles aus dem Netz.
Das steht geschrieben.
Kultur.
Una manera de resistir la adversidad, de protestar, de rebelarme.
Cinema. Os libros hacen mal.
Premio per la letteratura.
Kinonia. Political arts power.
Rivoluzzi.
De alto cedro voy para Marcané. Llego a puerto voy para Mayarín.
Wieder zum Thema, hören wir ja schon zwischendurch immer einige. Wie wurden die Ereignisse Anfang der 90er aber cineastisch aufgegriffen? Zu Hoyerswerda gibt es eine ZDF-Produktion von 2014, einen Spielfilm namens Wir sind jung, wir sind stark.
Diese Eskalation ist gewollt. Und in unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik.
Wo bleibst du heute Abend?
Na, zu Hause.
Im Sonnenblumenhaus.
Was hätten Sie eigentlich so vor dem ganzen Mist im Lichtnagen? Ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen?
Die Taz bezeichnete den Film von Burhan Kurbani als drastischen, außergewöhnlichen, sehr guten und vor allem sehr gut recherchierten Film. Bei Bayern 2 wurde hingegen kritisiert, dass der Film zu kurz denke, da er suggeriere, dass ein paar überzeugte Nazis reichen würden, um ansonsten sympathische und vernünftige junge Leute zu einem Mob werden zu lassen. Was in gewisser Weise so wirke, als würden zumindest die MittäterInnen der Pogrome von ihrer Schuld freigesprochen. Deutlich neueren Datums ist die MDR-Dokumentation Hoyerswerda 91, eine Stadt, die Gewalt und ihre Aufarbeitung von Christian Hans Schulz und Nils Werner, die in diesem Jahr erschien und in der ARD-Mediathek anzuschauen ist. Bereits aus dem Jahr 1993, aber durchaus eindrucksvoll, ist die Produktion The Truth Lies in Rostock, wobei der Titel bewusst doppeldeutig gewählt und sowohl mit Die Wahrheit liegt in Rostock als auch mit Die Wahrheit lügt in Rostock zu übersetzen ist. Die Dokumentation ist ein Mix aus den Originalaufnahmen zweier britischer Journalisten und Aufnahmen, die teilweise von im Sonnenblumenhaus eingeschlossenen Jugendlichen stammen. Auch dieser Film ist online auf verschiedenen Plattformen frei zugänglich. Als weitere Tipps zum Hören und Lesen hier nochmal der Hinweis auf den Reader, aus dem wir zitiert haben. Er ist unter anderem auf dem Blog der Antifa Neumünster verlinkt. In diesem sind auch die Stellungnahmen der Geflüchteten selber abgedruckt. Passend dazu als Hörtipp die Sendung Migrantisches Gedenken zum 30. Jahrestag der Pogrome in Hoyerswerda vom Freien Radio Korax, die unter anderem auf freieradios.net nachzuhören ist. Das war's von uns für diese Sendung. Bis zum nächsten Mal beim Freien Radio Neumünster und auch beim Radio Fratz. Eure Alertas.
This is the end, my own.